Folge 6 des Adventure.de Podcast. Heute mit dem ersten Interview mit Gerald von Papercuts. Papercuts, ein super spannendes Unternehmen aus Berlin. Richtig stark am Skalieren mit Hilfe von Facebook und Instagram. Damals vor vielen Jahren gestartet als Crowdfunding-Kampagne und auch die über Facebook und Instagram beworben, wie das funktioniert hat und welche Art von Lookalike Audiences, also welche Größe von Lookalike Audiences für Papercuts, insbesondere auch in der internationalen Skalierung gut funktioniert. Darum geht's heute. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im Adventure.de-Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren, und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
Herzlich willkommen zur Folge 6 des Adventure.de Podcasts. Wir sind stolz, heute einen sehr, sehr spannenden Interviewgast begrüßen zu dürfen, nämlich den Gerald von Papercuts. Gerald Hanak verantwortet bei Papercuts als Head of Online alle digitalen Kanäle und unter anderem auch Paid Social auf Facebook und Instagram. Kurz ein paar Worte, was ist Papercuts, was macht Papercuts? Papercuts bietet Accessoires aus Reis- und wasserfestem Tyvek an, und Tyvek ist ein Material so dünn wie Papier, aber so robust wie Leder. Und aus diesem Material gibt es bei Papercuts ja viele farbenfrohe Accessoires, wie zum Beispiel Portemonnaies, Uhren, Taschen und viele weitere Accessoires, die unter anderem eben auch auf Facebook und Instagram sehr aktiv beworben werden. Und Papercuts aus Berlin, aus Deutschland, mit nachhaltigen Produkten, 100% recycelbar. Und wir freuen uns heute, Gerald heute hier im Interview zu haben. Gerald, du bist ja schon eine ganze Weile im digitalen Marketing und E-Commerce unterwegs. Wie hat denn dein Weg zu Papercuts ausgesehen?
Ja, moin Florian. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich, hier dabei zu sein. Ich sage ja immer, mein Werdegang, kurz und knapp, ich bin seit mittlerweile über 10 Jahren im Online-Marketing tätig und hatte für mich schon relativ früh festgestellt, dass der Performance-Marketing-Bereich der ist, der mir am meisten Spaß macht. Und ja, nach meinem BWL-Marketing-Studium hatte ich verschiedene Optionen und hatte mich dann für die Netvacation GmbH in Hamburg entschieden. Im Nachhinein wirklich eine meiner besten Entscheidungen. Ich war 4 Jahre dort und wir hatten verschiedene Firmen aufgebaut und weiterentwickelt. Hier im Reisebereich, so Legio Jugendreisen, was im Sprachreisebereich. Die größte Firma davon ist sicherlich Dreamlines Kreuzfahrten. Hier war ich auch der erste Mitarbeiter, habe es von null an mit aufgebaut und das Unternehmen dann verlassen, als es so circa 180 waren. Ich glaube, mittlerweile sind es nochmal deutlich mehr und die Firma entwickelt sich wirklich sehr erfolgreich, worauf ich nach wie vor sehr, sehr stolz bin. In der Zeit habe ich Marketing eigenverantwortlich aufgebaut, also ich sag mal so SEO, SEA, Display-Kampagnen, Social Media, Affiliate, Newsletter, DRTV, die komplette Bandbreite da abgedeckt. Schwerpunkt war damals tatsächlich so der Paid-Search-Bereich. Wir haben die Projekte insgesamt auch in 7 Länder internationalisiert, hatten relativ hohe Marketing-Budgets, ein großes Team, und ich habe in den 4 Jahren dort wirklich sehr viel gelernt, wofür ich nach wie vor auch sehr, sehr dankbar bin. Ich war weiter noch für ein paar andere Startups tätig, aber so eine prägende Station in meinem Lebenslauf waren sicherlich die 3 Jahre in der Schmuckbranche bei Pandora. Also einfach mal in einem Konzern, wo ich E-Commerce-Umsätze für Nordeuropa verantwortet habe. Was für mich einfach sehr, sehr interessant war. Also wie sind die Prozesse, wie sind die Gedankengänge, die Entscheidungen im Marketing in so einem Konzern, ich sag mal, das ganze Thema Omnichannel, Zusammenspiel mit Offline-Stores, war wirklich eine sehr, sehr interessante Zeit. Und parallel hatte ich immer mal wieder auch kleinere Beratungsprojekte auf selbstständiger Basis. Und dann letztes Jahr im Herbst, Elternzeit, hatte auch insgesamt etwas Zeit, habe deshalb sehr, sehr viel gemacht, auch im selbstständigen Bereich. Hatte kurz überlegt, mich tatsächlich dann auch Vollzeit selbstständig zu machen. Hatte dann aber in der Phase von Papercuts gehört. Papercuts hat jemanden gesucht, der den gesamten Online-Shop verantwortet. Schwerpunkt bei meiner Tätigkeit ist schon 80% Online-Marketing, aber auch ein bisschen Website-Verbesserung, Logistik, alles, was rechts und links mit dem Shop zu tun hat. Was ich persönlich immer sehr, sehr spannend finde, weil natürlich auch der Erfolg einer Facebook-Kampagne nicht nur von den Facebook-Kampagnen abhängt, sondern natürlich auch sehr stark davon, was nachher auf der Landingpage passiert, ob genug Stock da ist und so weiter und so weiter. Und da Einfluss zu nehmen, ist was mich auf jeden Fall gereizt hat. Und ja, PayPalCards ist wirklich ein sehr cooler Arbeitgeber, coole Produkte, nachhaltige, hippe Firma, die mittlerweile auch sehr erfolgreich ist und im Marketing auch ordentliche Budgets einsetzt. Die flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und das alles zusammen hat mich einfach überzeugt, dann tatsächlich ja, Ende letzten Jahres zu PayPalCards zu wechseln.
Ja, sehr cool. PayPalCards ist ja auch aus einer Crowdfunding-Kampagne heraus entstanden. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was verraten darüber, wie das Crowdfunding da so ablief?
Genau, also ja, das ist richtig. Es war jetzt mal so vor circa 5 Jahren war Crowdfunding schon ein Hype-Thema. Es hat jetzt vielleicht so die letzten Jahre ein bisschen nachgelassen. Aber tatsächlich war es so, dass es sogar ja 2 Crowdfundings gab in der PayPalCards-Geschichte. Eins 2014 für unsere Portemonnaies. Da hatten wir circa so 21.000 Euro eingesammelt und dann 2016 ein großes Crowdfunding für unsere neue PayPalCards Watch, PayPalCards Uhr mit über 100.000 Euro, die wir da eingesammelt haben. Und ja, die Frage ist natürlich, wie so eine Kampagne abläuft. Also im Wesentlichen gab es aus unserer Sicht so 2 große Player damals, die in Frage kamen. Das war einmal so Kickstarter oder Indiegogo. Wir hatten uns nachher für Indiegogo entschieden. Und damit so ein Crowdfunding funktioniert, muss schon sehr viel zusammenpassen. Man braucht auf der einen Seite eine gute Message, eine gute Story für das Crowdfunding, so einen richtigen Aufhänger. Für die Portemonnaies war es beispielsweise so das dünnste Portemonnaie der Welt. Einfach halt, um die Leute so ein bisschen heiß zu machen auf das Thema, ein bisschen Interesse zu wecken. Gleichzeitig muss man auch sehr guten Content bereitstellen. In unserem Fall hatten wir Video produzieren lassen, das die Firma vorstellt, die Produkte vorstellt, die Ideen, einfach auch die Personen, die nachher auch für PayPalCards arbeiten, weil es natürlich extrem wichtig ist, dass die Leute, die das Geld geben, auch wissen, wem sie es geben. Und von daher ist das wirklich ein wichtiger Faktor. Und dann natürlich braucht man ein gutes Angebot, weil am Ende des Tages geben die Leute ja Geld, damit sie im Anschluss das bestimmte Produkt als Erste bekommen, aber natürlich auch deutlich günstiger. Und im zweiten Crowdfunding, wirklich auch in dem großen Crowdfunding für die Uhren, hat dann sicherlich auch bereits geholfen, dass es dieses Vertrauen einfach gab aufgrund des positiven ersten Fundings. Und das hat dann da auch sicherlich geholfen. Ich sag mal, beim Thema Crowdfunding, es klingt immer so, wenn man die Zahlen hört, als wenn man da mega viel Geld einsammelt und super viel Geld zur Verfügung hat, um ganz tolle Sachen zu machen. Aber am Ende hat man natürlich auch verschiedene Kosten. Also sei es jetzt für die Videoerstellung, Produktionskosten der Produkte, die Plattform bekommt nochmal also circa 8% von dem, was eingesammelt wird. Man muss die Ware anschließend auch verschicken. Ich sag mal so, Crowdfunding ist auch gerade außerhalb von Deutschland ein bisschen größeres Thema. Und deshalb hatten wir auch 50% der Bestellungen von außerhalb von Deutschland, teilweise Asien, USA. Und da kommen auch noch hohe Versandkosten dazu. Und natürlich, auch nochmal ein wichtiger Part, muss man das Crowdfunding auch bewerben. Von daher ist es dann am Ende schon so, dass man insgesamt eigentlich kaum Geld verdient. Es ist eher gut, um zu sehen, also welche Designs gut ankommen, weil die Leute, die am Crowdfunding teilnehmen, natürlich dann ihr spezifisches Designprodukt auswählen, was einem bereits gute Einblicke liefert, was funktioniert. Ich sag mal, die Produktion muss nicht vorfinanziert werden, was natürlich für ein Startup ein extrem großer Vorteil ist. Und ansonsten hilft es natürlich extrem mit so einem lauten Knall rauszugehen. Die Produkte werden geliefert, die Leute sprechen darüber und das hat uns sicherlich auch die nächsten Monate dann geholfen, auch dann quasi weitere normale Verkäufe zu generieren.
Ja, ich glaube, du hast 2 ganz, ganz wesentliche Punkte genannt, die bei euch beide zutreffen und sicherlich auch wesentlich dafür entscheidend sind, dass ihr beim Crowdfunding und auch bis heute sehr viel Erfolg habt oder sehr erfolgreich seid. Das ist zum einen eure Story, also ihr erzählt halt einfach eine sehr schöne Story von euch, von eurem Produkt und ihr habt natürlich auch ein gutes Produkt. Und ich glaube, das sind 2 Dinge, von denen viele dann glauben, dass man das vielleicht nicht unbedingt haben muss und trotzdem mit cleveren Online-Marketing-Strategien Erfolg haben kann. Aber das sind halt so die Fundamente, die einfach da sein müssen, um dann auch auf Facebook und Instagram entsprechend halt Erfolg zu haben. Vielleicht nochmal zurückkommen zur Crowdfunding-Kampagne. Du hattest gesagt, man muss das natürlich irgendwie auch bewerben. Habt ihr dann damals auch schon gesagt, wir bewerben jetzt diese Kampagne auf Indiegogo, auch auf Facebook und Instagram oder damals eher nur auf Facebook, weil es ja schon ein paar Jahre her ist?
Genau, also ja, in der Tat haben wir sie bei Facebook beworben. Es ist jetzt tatsächlich so beim Crowdfunding, also einfach ein Projekt erstellen und warten, dass die Leute Geld geben, das funktioniert so aus unserer Erfahrung nicht mehr. Also ich meine, es gibt relativ viele Projekte, die auf den Plattformen sind. Die organische Reichweite ist halt relativ limitiert. Von daher muss man schon einfach auch zusätzliche Kampagnen schalten, um dann tatsächlich auch das Geld dann einzusammeln, um die 100.000 Euro zu bekommen. Die Leute quasi dafür zu begeistern, haben wir bei Facebook ca. 20.000 Euro ausgegeben. Das sind natürlich auch Kosten, die dann einfach dazukommen. Und ich sag mal so, ja, wie sah die Facebook-Kampagne aus? Es war am Anfang relativ viel interest-based, also Leute, die irgendwie an finanziellen Investments interessiert sind, Veganer, weil die Produkte natürlich auch, die Portemonnaies beispielsweise oder auch die Uhren dann natürlich nicht aus Leder sind, sondern ja einfach auch komplett vegan. Und dann ist es so, dass bei Indiegogo man die Möglichkeit hat, auch einen Facebook-Pixel zu integrieren. Das heißt, man sammelt Daten, man ist im Anschluss auch, oder man ist auch nach ersten Käufen dann in der Lage, Lookalike-Audiences zu erstellen. Man bekommt ROAS und dann ist es eigentlich wie eine normale Facebook-Kampagne auch. Also man schaut, was gut funktioniert, optimiert das, das, was nicht funktioniert, stellt man wieder aus, man versucht einfach verschiedene Ads zu testen. Das ist dann so, ich sag mal, gar nicht viel, gar kein großer Unterschied zu dem, was wir sonst so machen.
Habt ihr das dann auch bei der Entscheidung für die Plattform, die ihr gewählt habt, irgendwie mit einfließen lassen, dass ihr gesagt habt, hey, okay, bei Indiegogo können wir das Tracking von Facebook nutzen, deswegen nutzen wir eher das? Oder war das dann eher?
War auf jeden Fall ein Faktor. Ich weiß gar nicht, ob es bei Kickstarter auch möglich ist oder nicht. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass es da auch möglich ist. Jede Plattform hat sofort Nachteile. Also beispielsweise eine große Hürde beim Crowdfunding war, also jetzt losgelöst vom Facebook-Thema, dass man natürlich dann auch, bei der zweiten Kampagne hatten ungefähr so 2.000 Leute, die dann Geld gegeben hatten. Man muss dann, die Leute suchen sich ein Design aus. Man muss nachher dafür sorgen, dass halt jeder die Adresse übermittelt, man dann quasi die Ware dann auch produzieren lässt und dann den richtigen Leuten dazukommen lässt und dieses ganze Managen der Bestellung oder nachher auch das, also nach dem Crowdfunding, so dieses Fulfillment, da unterscheiden sich die Tools ein Stück weit. Und das war nachher auch dann so ausschlaggebend. Aber am Ende hat man uns halt für Indiegogo entschieden, da haben wir jetzt gar nicht so den direkten Vergleich, was jetzt da tatsächlich nachher besser ist als bei den anderen, aber das hat uns überzeugt. Und ja, die Facebook-Funktionalität war da sicherlich auch ein Faktor.
Genau, also wir haben jetzt ja darüber gesprochen, wie das aktuell schon auch über Facebook, Instagram gemacht habt. Was für Online-Marketing-Kanäle sind denn sonst noch so für Papercuts relevant, neben Paid Social beispielsweise?
Genau, also neben Paid Social, klar, SEA, Google Bing, Google Shopping, generell alles, was bei Google möglich ist. Also Display-Netzwerke, bei YouTube-Kampagnen, weil wir auch einfach relativ guten Videocontent haben. Newsletter, Influencer-Marketing, das sind so eigentlich so die wichtigsten Kanäle, wir probieren aber auch gerne neue Dinge aus. Also für uns neu momentan ist beispielsweise das Thema Pinterest-Ads, wo wir einfach so erste Kampagnen aufgesetzt haben, erste Dinge probieren. Und generell schauen wir schon immer, wo oder über welche Kanäle haben wir Möglichkeiten, tatsächlich auch Kampagnen zu skalieren, die dann am Ende natürlich auch einen gewissen ROAS liefern. Und da sind wir eigentlich immer offen für viele, viele neue Sachen. Also TV ist vielleicht immer so eine Idee, die ich im Kopf habe. Mal gucken, ob wir das irgendwann auch testen, aber vom Prinzip her sind wir da relativ breit aufgestellt.
Okay, dann nochmal zurückkommen zum Thema Paid Social. Schließlich sind wir in einem Facebook- und Social-Media-Advertising-Podcast hier heute. Wenn du dir jetzt den Online-Marketing-Mix bei euch anschaust, welche Rolle spielt da für euch Facebook, also die Facebook-Werbeplattform, Facebook und Instagram?
Ja, Facebook, Instagram ist mit Abstand der wichtigste Kanal. Also ich sag mal so, Papercuts lebt schon extrem von den Produkten, den verschiedenen Designs, die wir haben. Die können wir bei Facebook am besten zeigen und bewerben. Und ich sag mal so, Social Media ist auch natürlich ein starker Treiber für die anderen Kanäle. Also im Search-Bereich machen wir auch was. Also auch im generischen Bereich, so dünne Portemonnaies, nachhaltige Uhren, so diese Geschichten, auch so Damen-Portemonnaies, da können wir uns auch schon leisten, Kampagnen zu fahren. Aber das ist mit dem Volumen nicht vergleichbar, was wir über Facebook generieren. Es gibt eine ganz lustige Anekdote, wobei sie am Ende gar nicht so lustig ist. Und zwar war letztes Jahr unser Facebook-Account für 3 Tage gesperrt. Ja, es war sehr ärgerlich, aber auf der anderen Seite auch interessant, einfach zu sehen, wie sich die anderen Kanäle in dem Zeitraum entwickelt haben. Ich sag mal, Remarketing, Brand Search ist relativ klar, aber auch vermeintliche generische Kampagnen, also wie beispielsweise diese dünnen Portemonnaies, haben extrem an Suchvolumen verloren, was einfach zeigt, dass es am Ende, also die Social-Media-Kampagnen auch relativ viel Nachfrage und für relativ viel auch teilweise auch vermeintlich generisches Suchvolumen dann auch sorgen. Ja, das war für uns wirklich extrem spannend und ich sage mal, wenn du jetzt irgendwie eine Zahl haben möchtest, würde ich jetzt sagen, spontan so 80% geht in Paid Social Media. Also das ist wirklich so der wichtigste Kanal.
Okay, sehr, sehr spannend. Und ich weiß jetzt ja auch, dass ihr nicht gerade ganz kleine Budgets bei Facebook da jeden Monat irgendwie einsetzt und eure ganzen Kampagnen ja auch nicht nur von dir oder von einer Person verwaltet werdet, sondern ihr arbeitet da ja auch in einem ganzen Team quasi an eurem Account. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte erzählen dazu, wie läuft bei euch so die Organisation ab, wie sind bei euch so die Arbeitsabläufe, also wie koordiniert ihr euch intern zum Beispiel für Tests, wenn ihr irgendwelche neue Dinge testet? Vielleicht kannst du da irgendwie noch so ein paar Worte erzählen, weil das meiner Erfahrung nach für viele immer so eine interessante Geschichte ist, zu sehen, wie andere einfach so ihre Prozesse aufgebaut haben und andere da so das Daily Business im Ad-Account bei Facebook abbilden.
Ja, also unser Team besteht aktuell aus 4 Personen. Also ich sage jetzt, vielleicht sind das noch eine andere Herausforderung als jetzt ein Team mit 20 Personen oder mit 2 Personen, aber ja, bei uns sind es 4. Wir suchen aber auch nach wie vor Verstärkung. Also an dieser Stelle, wer Interesse hat, ein cooles Unternehmen, einen spannenden Ad-Account mitzuwirken, zentral in Berlin, dann ja, meldet euch gerne. Ich glaube, Flo, du machst meine Kontaktdaten mit in die Shownotes. Von daher, ja, meldet euch gerne.
Selbstverständlich kommt alles in die Shownotes rein, ja.
Okay, super. Danke. Ja, was ist wichtig bei einem wachsenden Team? Ich sag mal, also die Basis erstmal von allem ist natürlich eine saubere Accountstruktur, auch tatsächlich über alle Länder hinweg. Ich meine, ich kenne das selber im Startup-Bereich, man ist der Erste, der quasi die Kampagnen aufsetzt und man weiß genau, was in welchem Ad-Set ist, wann welche Anzeige hinzugefügt wurde, welche Änderungen die letzten Wochen gemacht wurden und was auch schon tatsächlich dann auch mal getestet wurde. Aber mit mehreren Leuten ist schon wichtig, dass halt, das ist einfach so die Basis von allem, dass die Benennung sauber ist, was Ad-Sets, Ads-Kampagnen betrifft. Sollte eigentlich Standard sein, aber wirklich extrem wichtig, dass wir da alle bei unserem Team auch diesen Standard dann umsetzen. Wir haben eigentlich einen ganz guten Workflow aus meiner Sicht, um die Dinge zusammen zu besprechen und dann umzusetzen. Also wir schauen uns schon die einzelnen Ad-Sets quasi täglich an, unterscheiden ja, über Budgets, neue Ads, was man in problematischen Ad-Sets ändern sollte. Und ja, die Abstimmung ist wirklich sehr, sehr eng, auch auf täglicher Basis. Und es ist eigentlich so, dass niemand größere Änderungen macht, ohne sich zumindest mit einem Teammitglied abgesprochen zu haben. Und ja, wir kommunizieren viel, wir sitzen eng zusammen und halten natürlich auch alle Entscheidungen wie Budgetanpassung tatsächlich auch schriftlich fest. Also wenn wir jetzt quasi morgens durch die Accounts gehen, schauen, was irgendwie lief, was nicht lief und kurz entscheiden, welche Ads wir vielleicht wo hinzufügen und auf welche Ads jetzt wir doch mal besonders achten müssen, dann halten wir die Key-Punkte nochmal fest, sodass man die auch nach ein paar Tagen nachvollziehen kann, weil unsere Erfahrung schon gezeigt hat, ja, jetzt manchmal funktionieren sie gut, manchmal funktionieren sie schlecht, dann schaut man rein und denkt so, okay, warum ist das Budget so niedrig? Und dann weiß man, ah, okay, aus dem und dem Grund. Von daher ist auch dieses, ja, selbst wenn es ein bisschen Aufwand verursacht, dieses Erfassen und dieses auch tatsächlich Nachhalten, aus meiner Sicht auch ein Schlüssel zum Erfolg. Und ja, ganz wichtig generell, ja.
Darf ich da vielleicht eine Frage kurz dazwischen reinschieben? Nutzt ihr irgendwie nutzt ihr dafür ein spezielles Tool oder wie habt ihr dieses Testing-Log organisiert? Habt ihr da irgendwie ein Projektmanagement-Tool für oder einfach nur eine Excel-Liste am Ende?
Excel-Liste ja. Kleine Änderung gerne auch per Slack, wo ich ja, also spezielle Channels aufgesetzt haben. Also Testing, ja, sind dann in der Regel sind es schon nachher Excel-Liste. Das ist jetzt nicht irgendwie das Tool, aber es ist aus meiner Sicht auch nicht erforderlich, dass man da ja, Geld ausgibt für ein Tool, das am Ende halt auch nur Informationen
wird. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter ins Detail gehen, also quasi vom, wie ihr es macht, zu was ihr konkret auch macht bei den Audiences beispielsweise, würde uns interessieren, also welche Targetings und Anzeigenformate funktionieren bei Papercuts aktuell so am besten? Also neben den Value-Based Lookalikes, weil die funktionieren ja meistens sehr gut, wahrscheinlich bei euch auch. Was macht ihr denn sonst noch so an so Targeting, Creatives, genau, die gut performen?
Ja, die Frage ist natürlich also die erste, die ich mir dann stelle, ist, was heißt, funktioniert am besten? Und bei uns, ja, machen wir den Erfolg ausschließlich am ROAS fest. Der ROAS steht bei uns über allem. Das heißt, auch kleine Interest-Based Adsets mit 1.000 Euro im Monat Adspend können genauso gut funktionieren wie größere Adsets mit 30.000 Euro im Monat. Von daher, ja, ist es wirklich der ROAS, der im Fokus steht. Wir haben im Prinzip ja gar nicht so diese klassischen Brand-Awareness-Kampagnen, beziehungsweise, ja, wir nennen sie nicht so. Also wir haben natürlich im Top-Funnel-Bereich diverse Ads, die auch, ja, natürlich irgendwie auch die Marke ins rechte Licht drücken, wo wir auch wirklich viele neue Leute erreichen. Aber auch diese Kampagnen müssen am Ende einfach einen gewissen ROAS liefern, damit sie ihre Daseinsberechtigung haben. Wenn du jetzt fragst, was gut funktioniert, also ich sag mal so im Top-Funnel sind es schon vom ROAS her die sehr, sehr engen Lookalike-Audiences. Wir haben in der Regel so als Standard so 0-3%. Und ansonsten tatsächlich doch auch Interest-Based-Anzeigengruppen. Wir haben Anzeigengruppen zum Thema Nachhaltigkeit, wir haben Interest-Based-Sachen, wo wir Festivalbesucher targeten und unsere Bauchtaschen dann zu bewerben, was auch sehr, sehr gut funktioniert. Haben ja teilweise auch, beispielsweise haben jetzt auch eine neue Marke gelauncht, Spanager heißt die, das sind so nachhaltige Surf-Bikinis aus recycelten PET-Flaschen, wo wir dann auch einfach interest-based auf Kombinationen gehen aus Interesse an Surfen, an Nachhaltigkeit, an verschiedenen Themen. Und das funktioniert tatsächlich für uns auch sehr, sehr gut. Also im Mittelfunnel, also einfach so Leute, die schon mit Ads interagiert haben, da ist es so, dass bei uns da kann man fast machen, was wir wollen. Da funktioniert relativ viel. Egal, ob es jetzt Leute sind, die bei Facebook interagiert haben oder bei Instagram. Und ich sag mal, der Bottom Funnel, der Remarketing, da ist, glaube ich, relativ klar, dass je kürzer der Abstand zwischen Besuch der Seite und Anzeigenauslieferung ist, umso größer ist das Interesse und umso größer natürlich auch die Chance, dass es am Ende zur Conversion kommt. Generell funktioniert natürlich Add-to-Cart besser als Content-View, aber das gilt sicherlich für alle Filme und alle Remarketing-Kanäle. Wir haben da jetzt so als, ich sag mal so als kürzesten Zeitraum, ja, aktuell so 0-3 Tage, können uns aber auch vorstellen, einfach mal auf einen Tag zu testen. Genau. Und ja, in Bezug auf Anzeigen oder Ad-Formate, es ist schwierig, da jetzt einfach so eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Ich würde immer empfehlen, verschiedene Formate in den Adsets zu testen. Manchmal funktioniert ein einfaches Bild am besten, manchmal das Video. Insgesamt sehen wir schon einen leichten Trend, dass so jede Art von Collection-Ads, relativ hohes Engagement, niedrige CPCs und damit auch gute ROAS liefert, zumindest im Vergleich zu, oftmals im Vergleich zu anderen Ad-Formaten. Aber das ist sicherlich nur unsere Erfahrung. Wie gesagt, also generell versuchen wir da auch, ja, über alle Funnel-Stufen hinweg immer auch wieder neue Sachen zu testen. Die einzige Ausnahme ist so der Remarketing-Bereich, wo wir tatsächlich dann dynamische Anzeigen dann schalten.
Okay, wir hatten ja eingangs schon gesagt, oder du hattest ja auch schon erwähnt, dass ihr eure Kampagnen oder dass ihr mittlerweile echt schon zu Beginn der Crowdfunding-Kampagne nicht nur in Deutschland aktiv wart, sondern international und eure Kampagnen jetzt ja auch auf Facebook nicht nur in Deutschland aussteuert, sondern europaweit aussteuert, also das, was Facebook ja immer Cross-Border-Business nennt, wofür es ja viele Tools gibt, wie zum Beispiel die internationalen Lookalike-Audiences, das nutzt ihr ja auch. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen. Gab es dabei und wenn ja, was waren dabei Herausforderungen, die ihr gehabt habt beim internationalen Skalieren? Also quasi nicht nur in Deutschland, sondern dann auch innerhalb der EU, sagen wir jetzt mal.
Ja, also wir sind in der Dachregion aktiv und zusätzlich halt in Frankreich und Skandinavien, Stand jetzt, also das vielleicht einmal kurz vorweg, wobei wir den skandinavischen Markt mit englischer Sprache aktuell noch bedienen. Wir haben auch eine relativ gute englische Seite, die geklickt ist und es funktioniert auch relativ gut. Aber so gerade in Frankreich gab es natürlich so diese typischen Sprachprobleme. Wir haben zwar interne Leute, die ja wirklich perfekt Französisch sprechen, aber eben keine Muttersprache sind. Und da gab es am Anfang natürlich schon Probleme. Also wir haben bei Papercuts schon auch im Deutschen so eine gewisse Art zu schreiben, etwas locker, teilweise frech. Das muss man dann natürlich auch so transferieren können. Das geht nur über Muttersprachler, die wir natürlich auch mittlerweile haben. Ja, es gibt natürlich viele Unterschiede jetzt im Vergleich zum deutschen Markt, die dann auch so ein bisschen herausfordernd sind. In Deutschland haben wir teilweise auch englischsprachige Ads, wenn es einfach so vom Wording ganz gut passt. Das können wir in Frankreich beispielsweise nicht machen. Also haben wir probiert, hat aber nicht funktioniert. Von daher gibt es da wirklich dann nur komplett französischen Content. Auch so die USPs, mit denen wir dann spielen. Also so ein Klassiker ist Made in Berlin, nicht in China. Das zieht natürlich auch mehr, wenn man sich in Berlin befindet und den Franzosen ist das ja dann wahrscheinlich vielleicht ein bisschen wichtig, aber nicht mehr so stark, wie es dann für Deutschland zieht. Logistik, Produktion, das sind natürlich so Herausforderungen, die außerhalb von Facebook sind, aber insgesamt ist es für ein Startup oder aus meiner Sicht schon schwierig, weil wenn man ein neues Land reingeht, müssen erstmal Daten gesammelt werden. Wir haben da schon auch einen gewissen Druck, schnell gute Ads zu finden. Ich sage mal jetzt keine großen Testbudgets, sondern wollen eigentlich wirklich ja, quasi vom Start weg gute Ads finden und in der Regel relativ wenig Geld verbrennen. Und von daher ist das sicherlich so eine Challenge, die ja, mit so die größte Herausforderung dann mit sich bringt.
Okay. Wie sieht da, du hast gerade gesagt, ihr wollt sehr schnell Daten sammeln, wenn ihr in einen neuen Markt reinkommt oder reingeht. Gibt es da irgendwie einen bestimmten Prozess, den ihr da verfolgt oder habt ihr da eine gewisse Strategie, Taktik irgendwie gefunden, die da am besten für euch funktioniert?
Ja, also in der Regel ist es so, dass wir versuchen, das, was in Deutschland gut funktioniert, auch in anderen Ländern zu starten. Also ich sag mal so, fangen an in der Regel mit kleinen Interest-Based Adsets, die bei uns gut funktionieren, wo wir wissen, okay, mit der Anzeige, die Zielgruppe, es dürfte hoffentlich dann auch gut funktionieren. Probieren wir es dann erstmal, starten dann relativ schnell auch mit engen Lookalike Audiences. Also ich sag mal so, unser Standard ist da 0-3. Und ansonsten ist für den Start in der Regel auch so eine breite Top-Funnel-Kampagne, also eine Dynamic Ad mit Broad Audience, auch auf den of Purchase, was wir ja zum Start haben, weil wir auch sehen, dass das bis jetzt immer ganz gut funktioniert hat. Für mich ist es ansonsten so, dass wir natürlich, wie ich jetzt gesagt habe, die Ads ausrollen, die in Deutschland gut funktionieren. Wir zeigen vielleicht andere Produkte, aber vom Prinzip her ist das Vorgehen schon ähnlich wie in Deutschland, weil internationalisieren für mich auch heißt, dass wir das erfolgreiche Geschäftsmodell und das, was wir da gut machen in Deutschland, was gut funktioniert, versuchen auf andere Märkte zu übertragen. Also die Learnings, die wir in Deutschland haben, versuchen wir dann natürlich auch auf die anderen Länder auszurollen. Und ja, nur wenn es nicht passt, dann schauen wir natürlich, probieren andere Ads, also dann geht einfach so die Arbeit dann im französischen Account los. Und da versuchen wir dann, ja, also wenn wir unsere besten Ads und Adsets getestet haben, es funktioniert trotzdem nicht, dann versuchen wir einfach rechts und links nochmal Wege zu finden und dann auch komplett neue Sachen zu probieren.
Okay. Vielleicht nochmal eine Rückfrage zum Thema Lookalike Audiences. Das ist dann für euch also auch ein Instrument, was ihr seht, was auch in der internationalen Skalierung auch dann gut funktioniert, wenn man zum Beispiel im Heimatmarkt, wie jetzt zum Beispiel Deutschland, halt Daten gesammelt hat und davon dann in Skandinavien zum Beispiel Lookalike Audiences erstellt. Also das funktioniert so für euch.
Genau, das machen wir, man muss ehrlich sagen, nicht ganz so gut wie in Deutschland. aber trotzdem so gut, dass man die, ja, die Adsets dann trotzdem laufen lassen kann. Also es ist schon was wir machen und was ich auch sicher jetzt bei neuen Ländern machen würde. Also das ist, ja, hast du recht, schon das Vorgehen, was wir dann auch tatsächlich wählen, ja. Ja, manchmal denke ich auch, ach, wollen wir da irgendwie komplett neuen Ad-Account aufsetzen, neuen Pixel, das wirklich komplett trennen auch, um da vielleicht irgendwie sauberere Daten zu haben oder das wirklich dann noch komplett zu trennen. Ja, verfolgen jetzt aber erstmal die Strategie, die du eben auch genannt hast.
Okay, vielleicht nochmal eine Rückfrage zum Thema, jetzt ganz speziell zum Thema Skandinavien, was ja alles, was die Nutzerschaft oder Bevölkerung anbelangt, eher kleinere Länder sind. Habt ihr die dann in einzelnen Adsets eingebucht, in eigenen Kampagnen oder habt ihr das zusammengeführt in einer Kampagne?
Aus meiner Sicht ist es schon, also ist Größe der Zielgruppe schon ein wichtiger Faktor, weil Facebook natürlich auch ein bisschen Möglichkeiten haben soll, die Ads auszuliefern und einfach dem Algorithmus einfach ein paar Optionen zu lassen und dann natürlich auch einfach von dem Algorithmus an sich zu profitieren. Von daher haben wir uns jetzt dazu entschieden, die skandinavischen Länder zu bündeln in einem Adset. Genau. Und also gleiche Anzeigen, ein Adset für die gesamte Skandinavienregion. Mhm.
Alright. Wie sieht es dann bei euch mit den Value-Based Lookalike Audiences aus, weil die sind ja aktuell schon so ein sehr guter Skalierungshebel, funktioniert in den meisten Ad-Accounts, die wir jetzt oder wir einfach selber betreuen, immer relativ gut. Und nutzt ihr das auch in Kombination mit der Wertoptimierung, also der Value-Optimierung? Wie nutzt ihr diese Value-Based Lookalikes?
Genau, also ich sag mal so, entscheidest vielleicht so, okay, welche, oder wie eng fassen wir diese Lookalikes? Ich hatte eben schon gesagt, dass wir generell 0-3% haben, das war jetzt als Standard.
Genau.
Stets hin und her gerissen. Größte Adsets, wir geben Facebook halt die Möglichkeit, Ads besser auszuliefern. Gleichzeitig können wir uns aber auch gut vorstellen, dass vielleicht noch 1% einfach mal ein Test wert wäre. Bei uns verfolgen wir die Philosophie, also, never change a winning system. Die 3% funktionieren bei uns aktuell sehr, sehr gut. Schon über Monate hinweg. Wenn das irgendwann einmal nicht der Fall sein sollte, dann würden wir sicherlich anfangen, die aufzuspinnen. Könnte jetzt aber gar nicht sagen, ob jetzt wirklich so 0-3% einfach aufgrund der Größe besser ist als vielleicht das spezifische 1% und dann 2-3%. Also das haben wir bis jetzt noch nicht probiert. Ja, ist sicherlich dann aber auch irgendwann auf der Liste. Generell Optimierung machen wir quasi oder fast ausschließlich auf Purchase, hatten aber ein paar Tests mit auch Optimierung auf Value, die nicht so erfolgreich waren, haben es immer mal auf der Liste, würden vielleicht bei neuen generell bei Kampagnen nicht funktionieren, auch gerne mal wieder testen, aber aktuell ist es tatsächlich dann immer in Bezug auf den Purchase.
Lass uns zum Schluss noch eine Runde Wunschkonzert spielen. Nehmen wir mal an, du hättest jetzt einen Wunsch frei an Mark Zuckerberg oder an Facebook bezüglich der Funktionen im Werbeanzeigenmanager und du könntest dir eine Funktion wünschen, die du schon immer gerne haben wollen würdest für den Werbeanzeigenmanager. Was wäre das?
Gute Frage. Funktion ist halt immer so eine Sache. Generell finde ich, dass man natürlich schon relativ viel Input bekommt so vom Facebook-Ansprechpartner, aber generell wünsche ich mir halt vielleicht so ähnlich wie bei Google, dass man einfach verschiedene Ideen oder Verbesserungsvorschläge bekommt, ich sag mal sowas wie wechsel die Optimierung auf Purchase und da hatte 10% besseren ROA oder Achtung, dieses Adset hat nur eine Anzeige, das ist einfach oder diese Klassiker, dieses Wendel aus Budget um 30% erhöht, dann hast du wahrscheinlich 25% mehr Conversions. Ich sag mal, ich will gar nicht sagen, dass die Vorschläge alle gut sind, also auch bei Google, die meisten ignoriert man wahrscheinlich, aber trotzdem ist es so, dass man ja dadurch oft so, ja, ich sag einfach mal, Denkanstöße bekommt oder vielleicht einen anderen Blick auf den Kampagnen oder einfach vielleicht einen anderen Blick bekommt und dadurch dann wieder Ideen generiert, was man nochmal testen könnte oder was vielleicht einfach mal ein Versuch wert wäre. Also so eine Funktion ist es, glaube ich, nicht, aber ja, einfach so eine noch mehr Insights oder mehr Ideen, was man als Werbetreibende tun oder verbessern könnte, was ich im Web bekam. Das wäre, glaube ich, so eine ganz nette Sache.
Das ist, das war definitiv keine ganz schlechte Sache, da gebe ich dir absolut recht. Cool, Gerald, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das spannende Interview, für die spannenden Insights in euer Daily Business im Ads Manager, im Werbeanzeigen Manager. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir werden alle Infos auch zu dir, zu euch, wie gesagt, in die Shownotes reinpacken. adsventure.de/podcast-006 ist diese Folge. Wir bedanken uns, wie gesagt, für deine Zeit und wir hören uns alle beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adsventure.de. Bis zur nächsten Folge.